Fritz. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
Hallo nach Tokio, hallo Jan.
Hallo, wie geht's?
Gut geht's. Und dir?
Auch gut. Wir sind gerade zurückgekommen letzte Woche von ein paar Tagen am Japanischen Meer, wo wir eben, ja, wie sagt man, Radreisen gemacht haben.
Dann passt es ja zu unserem Gespräch. Wir wollen ja drüber sprechen, was es so mit dem Radreisen auf sich hat und warum das jetzt auch plötzlich so hochkommt, gefühlt. Denn vor ein paar Jahren, da waren Reiseradler ja noch so ein bisschen die Aussätzigen der Szene. Ja, die hatten ihre Klicksandalen und vielleicht ihre Batik-Shirts und so komische Räder. Und irgendwie waren die exotisch, aber nicht wirklich cool. Heute ist man aber ziemlich hip, wenn man sich auf zwei Rädern ins Abenteuer mit draußen schlafen stürzt. Was ist da passiert?
Ich weiß es nicht genau, aber ich denke einfach, die Abenteuerlust hat zugenommen. Das Rennrad ist ja auch weniger angesagt, weil, naja, die ganzen Doping-Geschichten und so bei uns in den USA, wo ich Bicycle Quarterly normalerweise herausgebe in Seattle, ist ja seit Lance Armstrong vom Rennrad nicht mehr viel die Rede. Und man redet jetzt von Gravelbikes und das ganze Abenteuer, was eigentlich schon mit dem Mountainbike angefangen hatte, aber eben dann doch schnell zu stark in die Technik, zu stark ins Downhill und so weiter und so fort, die Bikeparks gegangen war, kommt jetzt wieder hoch, dass man einfach nur, ja, wie soll man sagen, bis ans Ende des Horizonts und noch weiterfahren will. Und ja, nimmt ein paar Sachen mit. Entweder man übernachtet in irgendwelchen Herbergen, Jugendherbergen, kleinen Pensionen oder zeltet einfach im Freien, je nachdem, wie man es wünscht oder auch eben, wo man hinfährt.
Ist das einfach nur ein Revival des Radreisens oder hat sich auch wirklich substanziell was verändert, wenn man an sowas herangeht jetzt heutzutage im Jahr 2016?
Das Fernweh hat es immer schon gegeben, aber früher war es eben doch häufig so, dass Radreisen bedeutete, man reiste fast um die Welt mit Riesengepäck und so weiter und so fort. Heute ist es so, viele Leute reisen halt viel kürzer, vielleicht nur 24 Stunden. Eine Reise, die wir letztes Jahr gemacht haben, trafen wir uns um 4 Uhr nach der Arbeit und sind in die Berge bei uns in Kaskaden gefahren, bis zum Ende der Straße am Mount Rainier, haben nachts um 11 gezeltet und am nächsten Tag sind wir zurückgefahren, hatten Schotterstraßen dabei und alles, was man sich so wünschen kann, kleines Lagerfeuer und waren 24 Stunden später wieder zu Hause. Das lässt sich auch im stressigen Alltag machen. Das lässt sich mit Familie bewerkstelligen und so weiter. Das ist nicht mehr so, dass man seine Arbeit aufgeben muss, dass man sein Fahrrad packt, sein Haus verkauft oder seine Wohnung aufgibt und ein Jahr lang wegfährt, sondern wirklich häufig ist es ja eine Wochenendfahrt oder wie unsere Tour am Japanischen Meer. Das waren 4 Tage, wo wir ein paar Zulieferer besucht haben und dann einfach ein paar Tage drangehängt haben, die Fahrräder ausgepackt und losgefahren sind.
Also es löst sich also so ein bisschen dieser feste Begriff einer Radreise auf. Das können also ziemlich viele verschiedene Sachen sein. Ist es denn beim Rad vielleicht das Gleiche? Also vom Rennrad bis zum Fatbike sieht man ja eigentlich gerade alle möglichen Spielarten des Reisemobils. Gibt es denn sowas wie ein klassisches Reiserad noch oder braucht man das überhaupt noch?
Das klassische Reiserad ist sicher immer noch ein Werkzeug, würde ich sagen, was man braucht, wenn man wirklich viel Gepäck hat. Wenn man vorne und hinten Packtaschen hat, Zelt und Kocher und Kleidung für warmes Wetter und kaltes Wetter, wenn man über die Anden will und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt wirklich nur 24 Stunden unterwegs bin, kann ich den Wetterbericht angucken. Ich weiß, es wird nicht viel regnen, nehme vielleicht eine ganz dünne Regenjacke mit. Dann brauche ich ja gar nicht so viel. Manchmal fahren wir nur mit einer Lenkertasche oder nur 2 Packtaschen vorne. Und der Vorteil dann ist eben, dass es gerade heute bei diesen Gravelbikes viele Räder gibt, die sich einfach viel spritziger fahren, die sich fahren wie eine Rennmaschine mit breiteren Reifen. Und ja, man kann halt im Wiegetritt einen Berg hochfahren, was mit einem klassischen Reiserad eigentlich nicht so möglich ist, weil das Gepäck hinten ja doch arg das Fahrrad zum Wanken bringt, wenn man da aus dem Sattel steigt. Das war ja mehr, ja, wie soll man sagen, vielleicht der Unterschied zwischen einem Maultier und einem Rennpferd. Und auf dem Rennpferd kann man halt auch ein bisschen was mitnehmen.
Das heißt, das Rad erfüllt nicht nur eine Transportaufgabe, sondern es bietet mehr Fahrspaß inzwischen.
Genau. Im Prinzip ist es ja so, die Radreisenden lassen sich in 2 Gruppen aufteilen, so ein bisschen. Einmal gibt es die Leute, die das Rad nehmen, um die Ferne zu erkunden. Aber das Radfahren ist ich würde nicht gerade sagen zweitrangig, aber es sind jetzt nicht Radfahrer, die wirklich jetzt bergauf und bergab versuchen, das Letzte rauszuholen. Aber was ich glaube, was man mehr und mehr jetzt sieht, sind Leute, die vom Rennrad kommen oder vom Mountainbike, die eigentlich erstmal sportliche Radfahrer sind und plötzlich sich denken, ja Mensch, wenn ich ein Zelt mitnehmen könnte oder nur einen Schlafsack, dann könnte ich ja ganz andere Sachen erkunden, weil ja, dann hat man plötzlich 24 Stunden statt nur 5 oder 6 oder 8 Stunden und ja, kann viel mehr Abenteuer machen und ganz andere Gegenden erkunden. Und ich glaube, dass sich da einfach viel getan hat. Leute, die wirklich am Radfahren zuerst Spaß haben und das Abenteuer und das Reisen kommt als zweites danach.
Du hast schon angesprochen, auch die Arten der Reisen ändern sich. Also auch 24 Stunden können schon eine Reise sein. Früher war das vielleicht eher klassischerweise die Weltreise. Es gibt also nicht nur technisch keine reine Lehre mehr, sondern auch bei den Reiseformaten. Beobachten wir das richtig?
Ja, auf jeden Fall, glaube ich. Ich würde sagen, zum Beispiel jetzt in den USA gibt es diesen Swift Campout, wo die Leute weltweit kurze Radreisen machen am 25., 26. Juni, also am längsten Wochenende des längsten Tag des Jahres. Und ja, samstagmorgens losfahren, sonntagabends zurück oder so. Oder du warst ja selber dabei beim Bicycle Quarterly Unmeeting letztes Jahr. Im Prinzip das gleiche Format. Alle treffen sich irgendwo am Campingplatz, fahren einen Tag in die Berge, abends sitzt man ums Lagerfeuer, wenn es geht. Ja, und dann am Sonntag fährt man zurück und abends ist man wieder zu Hause. Das ist ein Format, das einfach viel besser in den Alltag passt und dadurch auch viel zugänglicher ist für viel breitere Bevölkerungsgruppen.
Ja, jetzt hast du vorhin die Abenteuerlust erwähnt, mir reicht das aber noch nicht aus. Warum fährt man denn noch möglichst weit raus mit dem Rad? Welches Versprechen steht da dahinter?
Bei uns war es eigentlich immer schon so, bei Bicycle Quarterly, dass wir immer schon weiter wollten, dass wir in die Berge fuhren, dass wir Schotterstraßen fuhren und so weiter und so fort. Warum das jetzt populär geworden ist, kann ich nicht so sagen. Aber im Prinzip glaube ich, dass viele Radfahrer eben doch, ja, ich würde nicht gerade sagen, dass es langweilig wird, aber man hat so seine Trainingsrunde und die fährt man auch ganz gerne und so. Aber im Endeffekt mal richtig in die Berge zu fahren, mal richtig woanders hinzufahren, ist unheimlich reizvoll. Und ich glaube, die Leute merken eben, man braucht nicht mehr nach Mallorca zu fahren, man braucht gar nicht weit weg, sondern überall gibt es das, wenn man in den Schwarzwald fährt oder sonst wohin. Wenn man plötzlich 2 Tage, 3 Tage Zeit hat, kann man Sachen erreichen, die halt in so einer eintägigen Trainingsrunde, selbst wenn man also ambitionierter Radfahrer ist, kaum erreichbar sind. Und ich glaube auch, dieses Gravelbike, der Hang zu den weniger befahrenen Wegen, wobei das Gravelbike ja nicht nur für Schotterstraßen geeignet ist, sondern eben auch für die etwas abgelegenen, kleineren Landsträßchen, die häufig nicht mehr so gut asphaltiert sind, wo es eben mehr Schlaglöcher gibt und so, weil halt kaum Verkehr ist. Aber deshalb sind sie eben so reizvoll, weil es kaum Verkehr gibt, weil man halt in Orte kommt, wo sonst kaum jemand hinkommt und so weiter. Und ich glaube, dass diese ganze Entwicklung dann fast automatisch zu ein bisschen mehr Abenteuer, ein bisschen mehr, ja, abseits vom ausgefahrenen Weg sozusagen führt.
Wir haben ja anfangs gesagt, früher war das Ganze nicht ganz so hip und jetzt ist es das auf jeden Fall. Denken wir vielleicht mal 10 Jahre weiter, blicken wir ein bisschen in die Glaskugel. Welche Rolle wird denn das Radreisen dann spielen? Also wird es noch wichtiger werden aus deiner Sicht?
Die Zukunft ist immer schwer vorherzusehen, aber ich denke insgesamt schon. Ich glaube, das Radreisen, vielleicht haben wir es auch gar nicht so bemerkt, aber wenn man auf dem Donauradwanderweg oder dem Weserradwanderweg oder so unterwegs ist im Sommer, sind da schon unheimlich viele Leute, die fahren. Bloß hat sich es eben früher aufgeteilt, die meisten fahren mit so Dreigangrädern oder sowas, sind nicht so ambitionierte Radfahrer. Und vielleicht sind es die ambitionierten Radfahrer, die jetzt entdecken, dass man das ambitionierte Radfahren mit dem Radreisen verbinden kann. Und ich glaube, dass da die Technik doch eine große Rolle spielt. Weil, ja, als ich angefangen habe, mit dem Fahrrad Radreisen zu machen, da fuhr ich mit dem Rennrad mit hinten Gepäckträger drauf. Aber mit den Packtaschen hinten war das Fahrrad eben doch völlig anders, weil auf Englisch sagen wir, der Schwanz wedelt den Hund, the tail wags the dog. Also man fühlt sich doch immer so, als ob jemand hinten am Sattel nach rechts und links ziehen würde, wenn man im Wiegetritt fährt oder so. Und ich glaube, gerade die Packtaschen vorne, der Lowrider, den man mehr und mehr findet, ohne jetzt hinten groß zu beladen. Früher war der Lowrider immer die zweite Garnitur. Erst wurde hinten ordentlich was draufgepackt und wenn das nicht mehr ausreichte, dann ging man nach vorne. Und jetzt haben wir halt gemerkt, dass man, wenn man die ganze Ladung vorne befestigt, dass das Vorderrad das trägt und man das Fahrgefühl des Rennrads nach wie vor haben kann oder des Mountainbikes oder eben des Performance-Fahrrads. Natürlich ist man nicht mehr ganz so schnell. Ich meine, wenn man 10, 15 Kilo dabei hat, obwohl meist braucht man gar nicht so viel, dann wird das Fahrrad sicher ein bisschen langsamer, aber das Fahrgefühl ist halt das gleiche. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Und das ist auch einer der Gründe, warum mehr und mehr Leute jetzt zu diesem Radreisen und so kommen, weil man halt keine Absprüche mehr macht.
Das sagt Jan Heine, der mit dem Rad gern weit rausfährt. Wir haben gelernt, gerade hat er erst eine Tour gemacht am Japanischen Meer. Und er schreibt auch darüber in seiner Zeitschrift Bicycle Quarterly. Wir sprechen auch diesmal noch ein bisschen weiter mit ihm übers Radreisen und die entsprechenden Räder. Diesen Teil des Gesprächs wird man wie immer eigentlich hier bei Antritt bei Detektor FM im Podcast hören können. Wir sagen an dieser Stelle schon mal für die Sendung danke fürs Gespräch und viel Spaß weiterhin unterwegs.
Danke, alles Gute.
Und damit sind wir auch schon im Podcast, Gerolf.
Ja, und wir feiern hier in der Sendung ja das ganze Jahr lang 40 Jahre Mountainbike. Und du hast im letzten Herbst zu mir gesagt, das Versprechen des Mountainbikes, das hätte sich nicht erfüllt. Und wenn du dich erinnerst, ich bin da ziemlich erschrocken und habe auch ein bisschen protestiert. Ich frage jetzt einfach nochmal nach, wie hast du es gemeint?
Naja, das Mountainbike kam ja in den USA als eigentlich nach der Welle des Ten Speeds, des Rennsportrads eigentlich. Also nicht das richtige Rennrad, sondern so das billige Rennrad, das wir alle noch aus unserer Jugend kennen, mit Schutzblechen und so weiter und so fort. Das aber eben doch weder das spritzige Fahrgefühl des Rennrads hatte, noch den Komfort und so weiter. Und dann kam das Mountainbike und hat gesagt, du kannst aufrechter sitzen, du kannst bequemer fahren, du kannst auf die Feld- und Waldwege fahren und so weiter und so fort. Und das hat den unheimlichen Boom nochmal ausgelöst. In jeder Garage in den USA stehen ein, zwei Mountainbikes, die kaum gefahren werden, aber die halt damals die Leute doch sehr begeistert hatten. Ich hatte damals in einem Fahrradgeschäft gearbeitet und wir konnten also vor Weihnachten die Mountainbikes nicht schnell genug montieren, so schnell wie die aus dem Laden flogen. Aber im Endeffekt war das Mountainbike, gerade die frühen Mountainbikes, ja doch auch wieder relativ schwer. Die Stollenreifen liefen halt nicht so gut, die aufrechte Sitzposition war vielleicht ganz angenehm, aber eignete sich zum spritzigen Fahren dann doch nicht so. Und dann kam eben die Gegenbewegung, als das Rennrad dann wieder sehr populär wurde. Und es war diesmal das richtige Rennrad, nicht mehr das Rennsportrad aus den 70er Jahren. Und ich glaube, jetzt sind wir so ein bisschen angekommen, wo die beiden Sachen zusammenkommen. Das Gravelbike hat halt die breiten Reifen vom Mountainbike, hat den Komfort und so weiter. Aber hat das Fahrgefühl vom Rennrad, liegt gut auf der Straße, man kann Passstraßen hoch und runter fahren, man kann auf Schotterstraßen fahren. Ich glaube, dass wir jetzt endlich da angekommen sind, wo man schon lange hin wollte. Wobei das Mountainbike ganz klar seine Berechtigung hat, das will ich nie abstreichen. Wenn jetzt jemand wirklich Single Trail fährt, wenn jemand Downhill machen will oder so, da ist das Mountainbike absolut das optimale Gerät. Aber genau wie vielleicht der Unimog oder sowas der optimale Lastwagen für die Wüste ist, so ist das doch für die meisten Leute keine gute Wahl. Und so denke ich es eben auch das Mountainbike. Außerhalb dieser spezialisierten Anwendungsbereiche für den Normalradfahrer nicht unbedingt geeignet.
Aber hat es nicht auch dem Reiserad, dem, sage ich mal, aufgebohrten, modernisierten Reiserad auch ziemlich gut getan? Also wenn ich mir diese ganzen Adventure-Räder angucke, so Fatbikes und diese Plusgrößen, diese Semi-Fatbikes, da sind ja auch ziemlich viele Leute, die ein bisschen schwereres Gelände fahren, mit solchen Rädern unterwegs. Und das ist ja sieht ziemlich klar nach Mountainbike aus, was da gefahren wird.
Ich glaube schon. Ich meine, die Frage ist natürlich da auch wieder, wenn du dir diese Räder anguckst, dann sind es doch häufig Räder mit Rennlenker und einer etwas mehr Straßenposition. Für mich ist das Mountainbike ja doch eigentlich ein Fahrrad, wo du viel weiter hinten sitzt, viel weiter aufrecht, weil ja die Aerodynamik nicht so eine große Rolle spielt. Bergunter kannst du sowieso nicht so schnell fahren. Ich habe jetzt vor einer Woche beim Mountainbike-Rennen hier 100 Kilometer in Japan mitgemacht auf einem Gravelbike. Und im Endeffekt, die Vorteile des Gravelbikes konnte ich überhaupt nicht ausspielen, weil bergunter, wenn ich schneller als die Mountainbikes wurde, dann konnte ich keine gute Linie mehr finden zwischen den großen Steinen durch. Und im Endeffekt konnte ich dann doch nicht schneller fahren. Und war das Mountainbike also doch klar überlegen. Aber ich denke, wenn du jetzt wirklich durch die Atacama-Wüste fährst oder Bolivien, die Anden oder ich weiß nicht was, dann hast du doch eine Kombination, wo du eine Straßenposition hast, mit den Mountainbike-Laufrädern und Reifen im Normalfall, wenn du wirklich jetzt auf die Leistungsfähigkeit des Fahrrads Wert legst.
Manchmal hat man ja auch das Gefühl, wenn wir schon über das Thema Radreisen sprechen, zur Grundausstattung des Radreisenden gehört heute auf jeden Fall auch das Smartphone und das mobile Internet dazu und natürlich der ständig gepflegte Social-Media-Account. Ist das der Verrat am Ideal des Wegseins oder dann doch die willkommene Verkündung des Radreiselebens und der Radreiselehre?
Ich denke, das hat alles seinen Platz. Ich meine, früher schrieb man Postkarten und so weiter. Heute ist es vielleicht etwas mehr Instagram. Solange die Leute, wie soll man sagen, solange das Radreisen selber noch die Hauptrolle ist, sehe ich da kein Problem. Und ich bin sicher, wenn du wirklich in Anden unterwegs bist, hast du sowieso keinen Empfang für deinen Phone. Also das ist gar nicht so ein großes Problem. Aber nochmal zurück zum Mountainbike. Ich denke, das Mountainbike hat viele gute Impulse gegeben. Dreifachkurbeln sind einfach eingeführt worden. Oversize-Rohre und so weiter. Sachen, die man früher nur von ganz wenigen Spezialisten bekam, kannst du heute relativ einfach bekommen. Und wenn du wenig Geld hast und willst wirklich Abenteuerreisen machen, dann kannst du mit einem relativ billigen Mountainbike doch dir ein Fahrrad aufrüsten, das wesentlich besser ist, als wenn du so ein Rennsportrad aus meiner Jugend genommen hättest und da dann hinten die Packtaschen draufgetan hättest und so. Also insofern will ich das Mountainbike auf keinen Fall abstreiten.
Ich finde ja diesen Fusionsgedanken ganz gut, den du auch schon angesprochen hast. Also dass sich das alles so trifft und dann in so einem, so einer Mischung aus Rennrad und Mountainbike zusammenkommt. Was mir jetzt aufgefallen ist, während des Gesprächs vor einem Jahr hast du immer noch auf den Begriff Allroad-Bike bestanden und dieses Gravel so ein bisschen zur Seite geschoben. Jetzt sagst du die ganze Zeit Gravel und nicht mehr Allroad. Hat sich da was geändert?
Eigentlich nicht. Wir sagen nach wie vor Allroad-Bike, weil Gravel halt denken die Leute, da muss man Schotterstraßen mitfahren und auf einer geteerten Straße geht es nicht. Allroad ist im Prinzip, ja, wie soll man sagen, zum Beispiel dieses Fahrrad, was wir jetzt getestet haben, das ist ein Titan-Rennrad mit 54 mm breiten Reifen. Und wenn du dich da auf einer glatten Straße in die Kurve legst, ist das wie beim Motorrad. Du kannst also Schräglagen kriegen, die du mit dem Rennrad mit schmalen Reifen nicht kriegst, weil die Reifen zu hart aufgepumpt sind und haben einfach nicht die Griffigkeit. Also wir haben festgestellt, dass wir vorne die Lowrider höher montieren müssten als normal, weil die Packtaschen auf dem Boden schleifen, wenn wir uns in die Kurve legen. So gut ist die Straßenlage. Und Gravelbike zu sagen zu sowas ist eigentlich nicht fair, weil es auf der geteerten Straße eigentlich auch besser fährt.
Du sprichst von deinem Firefly wahrscheinlich?
Ja, das Firefly.
Ja.
Du wirst die Zeitung nächste Woche kriegen, hoffe
ich. Ja, ich hoffe auch. die Zeitung, die machst du jetzt ja seit 14 Jahren und am Anfang war der ja auch so ein bisschen die komischen Vögel mit den alten französischen Rädern. Und inzwischen sieht man aber auch teilweise beim Trendbarometer The Radivist, mit dem wir auch schon gesprochen haben, wenn du was schreibst auf dem Blog, dann schreibt er das auch, sagt er, Jan Heine hat was geschrieben, dann fährst du jetzt ein Firefly, was ein super angesagte Marke ist. Meine Frage geht in die Richtung, merkst du das auch, das Radreisen wird beliebter und auch, dass ihr in diesem Zuge auch so ein bisschen, sage ich mal, mehr Prominenz bekommt in dieser Szene?
Vielleicht ein bisschen. Es ist einfach einfacher geworden. Früher waren wir wirklich ein bisschen die komischen Vögel, die gesagt haben, eigentlich müssten die Radprofis breitere Reifen fahren. Das wäre eigentlich viel besser. 25 mm ist wahrscheinlich das Optimum. Und jeder hat gesagt, das kann ja nicht sein. Die Radprofis fahren 21 mm oder später 23 mm und so weiter und so fort. Jetzt fahren die Radprofis halt 25 mm Reifen. Und so manche anderen Sachen sind halt auch eingetroffen. Und damit hat man halt mehr Glaubwürdigkeit. Ich meine, das ist immer so, wenn man was vertritt, was nicht allgemein angesagt ist, dann schwimmt man ein bisschen gegen den Strom und muss sich eigentlich erstmal beweisen. Und vielleicht haben wir uns mittlerweile ein bisschen bewiesen und deshalb ist es einfacher geworden, auf jeden Fall. Und was mich vor allem eben freut, ist, dass, ja, wie soll man sagen, jeder, der eine Zeitung herausgibt, hat ja irgendwie ein bisschen Missionarsgedanken oder wie man das nennen will. Man findet was und denkt, das müsste man allen verkünden. Für uns war es das Fahren abseits der großen Straßen, auf den Schotterwegen, in den Cascade Mountains und so weiter. Und ja, wenn man jetzt bei Instagram sieht, dass auf dem Baby Shoe Pass und so häufiger Leute sind. Früher, da hat jeder gesagt, wo ist das denn überhaupt? Und mittlerweile fahren die Leute halt dahin mit dem Fahrrad. Das freut mich doch schon sehr.
Es gab ja auch mal so eine Art deutschen Reiseradkonsens, also Gepäckträger von Tubus, Taschen von Ortlieb und zwar möglichst viele, Bremsen von Magura, Beleuchtung von Schmidt, 26 Zoll Laufräder und natürlich Stahlrahmen. Spielt das eigentlich außerhalb Deutschlands irgendeine Rolle? Du bist ja auch sehr international unterwegs.
Ich glaube, ein bisschen schon. Also ich meine, die Ortlieb-Taschen haben sich halt bewährt. Ne? Gerade die Packtaschen sind wasserdicht und so weiter und so fort. Im Vergleich zu vielen Alternativen sind sie einfach besser. 26 Zoll Räder, mein Firefly hat jetzt auch 26 Zoll Räder, weil, ja, wenn du wirklich breitere Reifen haben willst auf dem Rennrad oder auf dem Straßenrad, dann kommst du ja sonst schnell an die Grenzen, was möglich ist, weil die Laufräder zu groß werden, die passen nicht mehr zwischen die Kettenstreben und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass trotz allem das Ganze ein bisschen fließender wird, weil zum Beispiel ich habe ein Reiserad, ein altes französisches Alexandre, das ich schon seit bestimmt 10 Jahren nicht mehr gefahren bin, weil ich die 4 Packtaschen nicht brauche. Selbst wenn ich zum Campen in die Kaskaden fahre, packe ich lieber alles in 2 große Taschen vorne rein, damit ich halt, wie ich in der Sendung schon gesagt hatte, im Wiegetritt fahren kann und so weiter und so fort. Das Fahrgefühl ist halt einfach ein anderes. Und da reicht mir eigentlich ein normales Randonneur-Fahrrad aus, was im Prinzip den Rahmen eines Rennrads hat, bloß breitere Reifen und vielleicht eine breitere Gangstufung. Ich glaube, dass ja dieser Konsens sich lang ein bisschen auflöst, einfach weil man das nicht mehr so braucht. Und ich glaube, den Konsens gab es sowieso nie. Als ich früher mit so einem relativ klassischen Reiserad unterwegs war, bevor ich mein Alexandre hatte, hatte ich ein anderes britisches Reiserad. Da traf ich Leute, die reisten mit Rucksäcken, mit großen, also Trekking-Rucksäcken und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn du wirklich auf der Straße unterwegs warst, dann gab es diesen Konsens sowieso nicht so stark. Die meisten fuhren einfach, was auch immer sie gerade hatten.
Ja. Trotzdem habe ich das in dieser Zeit so als so ein stehendes Argument erlebt, was immer da gebracht wurde, dass das einfach das Beste ist und so hat das zu sein. Und das Argument für den Stahlrahmen, das war ja auch immer, dass man den ja auch im Ural beim Dorfschmied reparieren könnte. Ironischerweise sind viele dieser Räder dann trotzdem nur die deutschen Flussradwege hoch und runter gesegelt. Ist dieses Versprechen, dieses ich könnte, wenn ich könnte, die eigentliche Stärke dieser Räder? Also dass es so Träume auslöst, die man vielleicht gar nicht erfüllen muss?
Ach, ich glaube schon. Ich meine, das ist wieder Geländewagen ein bisschen, ne? Aber beim Auto meine ich jetzt. Aber ich glaube, ja, es gibt sowieso ja 2 verschiedene Sichtweisen. Die einen sagen, alles muss reparierbar sein. Und die anderen sagen, ich habe lieber ein Fahrrad, was nicht kaputt geht. Sicher ist ein Carbonrahmen vielleicht nicht die optimale Wahl, wenn du jetzt hinterm Ural unterwegs bist, weil das musst du auf einen Lastwagen laden oder auf einen Bus oben und so weiter und so fort. Aber ein gutes Rad geht ja nicht kaputt. Wenn es wirklich hochwertig gearbeitetes Fahrrad ist, dann hält das ja vielleicht 100.000 Kilometer mindestens. Und danach solltest du dir sowieso ein neues kaufen. Und ob ein Dorfschmied im Ural wirklich deinen Stahlrahmen aus dünnwandigen Stahlrohren reparieren kann, ist eine ganz andere Frage.
Ja, da kommen wir nämlich zu meiner Abschlussfrage. Du hast es vorhin schon gesagt, wir haben es nochmal angesprochen, es geht um das Abenteuer, um das Rausfahren, um das Entdecken. Und jetzt haben wir so ein bisschen drüber geredet, dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist, ob man bis in den Ural kommt oder nicht. Ich sehe da nämlich so einen sehr interessanten Zweiklang beim Reiseradfahren, beim Radreisen. Ich fahre nämlich einerseits gerne irgendwo hin weg und schaue mir dort andere Sachen an, aber gleichzeitig ist das für mich, jetzt mal pathetisch gesprochen, auch immer eine Reise ins Ich. Kennst du das auch, dass du dich auch auf eine andere Art und Weise dann auch mit dir beschäftigst und mit dem Leben, was du sonst hast, was du für eine gewisse Zeit zurückgelassen hast?
Auf jeden Fall. Ich meine, letzte Woche sind wir weggefahren, weil wir hatten vorher hart an Bicycle Quarterly gearbeitet und wirklich ja Nächte durchgemacht und so weiter, bis das dann alles termingerecht beim Drucker war. Und dann 4 Tage lang wegzufahren, kriegst du einfach eine völlig neue Perspektive. Du kommst zurück und alles sieht ganz anders aus. Und da brauchst du gar nicht bis in den Ural zu fahren. Da reichen häufig 24 Stunden. Aber ich glaube, das abseits von den großen Wegen ist einfach wichtig, weil wenn du dich dauernd auf den Verkehr konzentrieren musst und so, dann ist es ein bisschen schwieriger, mal richtig abzuschalten. Und wenn du nur Angst haben musst, dass dir mal ein Reh in den Weg läuft und die Rehe sind meist schneller als du, das ist dann auch nicht so gefährlich, dann hast du einfach eine ganz andere Perspektive, glaube ich.
Ja, und Rehe sind weicher als Autos. Das alles sagt Jan Heine, der Herausgeber und Gründer des Magazins Bicycle Quarterly. Seit 14 Jahren ist er damit beschäftigt, das Fahren abseits des Asphalts bekannter und beliebter zu machen. Und deswegen ist er so ein bisschen unser Bruder im Geiste. Wir haben mit ihm heute übers Radreisen gesprochen und sagen vielen herzlichen Dank nach Tokio. Danke, Jan.
Danke.
Tschüss. Tschüss.
Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.